ist das Leben entstanden? Die Frage ist eine der spannendsten, für uns Menschen interessantesten überhaupt. Ein Rätsel, an dessen Auflösung Nobelpreisträger Manfred Eigen ein Leben lang arbeitet.
Herr Eigen, was ist für Sie das Grundprinzip der Evolution? Falls es eines gibt.
Ja, das müsste man wohl ausführlicher erklären. Evolution ist Entwicklung. Es ist nicht kein Big Bang, wo alles plötzlich da ist, ja, sondern, und wenn Sie mich genau fragen, der Physik, ich glaube, dass selbst nach dem Big Bang eine physikalische Evolution stattgefunden hat, ja.
Sollen wir mal versuchen, ganz vorne anzufangen? Also ich meine, wir müssen nicht beim Big Bang anfangen, aber sollen wir mal versuchen, von vorne uns nach hinten zu arbeiten?
Wie Sie wollen.
Wie sieht Ihrer Meinung nach diese physikalische Evolution aus?
Ja, ich sollte mal sagen, wie sie ist, ja. Es gibt ein Gesetz dafür, ja. So wie Gleichgewicht ein Gesetz ist, wie Quantenmechanik ein Gesetz liefert, das bedeutet nicht, dass man damit schon alles berechnen kann, denn dazu gehören noch die Randbedingungen, dazu gehört die Umwelt, die da ist. Mit anderen Worten, die Quantenmechanik hat die Chemie erklärt, die chemische Bindung, die kovalente chemische Bindung wurde erst durch die Quantenmechanik erklärt und kann erst so begriffen werden. Aber die organischen Chemiker sind immer noch wichtig, wenn es um komplizierte Moleküle geht, die herzustellen. Das kann man nicht machen, indem man ein Programm in eine Maschine eingibt, die Quantenmechanik beherrscht und die dann mit der Verbindung herauskommt, sondern das muss noch gemacht werden.
Aber der Aufbau, also von, sagen wir mal, den Anfängen der Physik, den physikalischen Grundprinzipien, die sich bilden nach dem Urknall, so jedenfalls die Theorie, bis zu den organischen Molekülen, das kann man Ihrer Meinung nach sehr, sehr genau nachvollziehen.
Im Prinzip schon, ja. Mhm. Aber nicht so genau, dass man das alles
nachbauen kann.
Nachbauen könnte, ja. Mhm.
Dieses Prinzip der Selbstorganisation, was ja später nochmal eine große Rolle spielt, ist das schon wirksam auf dieser Entwicklungsebene?
Das wissen wir nicht. Wir wissen, wie die Welt etwa nach einigen Sekunden nach dem Big Bang ausgesehen hat. Aber die Zeiteinheit, die dort benutzt wird, das ist die sogenannte Planck-Zeit. Mhm. Und die ist nur 10 hoch minus 44 Sekunden.
Wie verstehen oder wie definieren Sie Leben?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren, ja. Leben ist ein Zustand der Materie, den man eindeutig vom Unbelebten unterscheiden kann. Man darf nicht Toten sagen. Tod ist nur das, was mal gelebt hat. Ja? Aber was wir so um uns hier sehen, das ist unbelebte Materie. Ja? Und Leben kann sich nur durch Leben fortpflanzen. Mit anderen Worten, die Materie entsteht dadurch, dass schon etwas da ist.
Was mir dabei einfällt, wenn Sie das sagen, ist ja der alte Gedanke aus der Ideen- oder Philosophiegeschichte, dass etwas nur aus etwas Gleichem oder Ähnlichem entstehen kann. Wenn man das zurückverfolgt, kommt man natürlich irgendwann an die Stelle, wo das Unbelebte in das Lebendige übergegangen sein muss, jedenfalls wenn die physikalischen Theorien stimmen.
Ja, erstens mal gehören dazu besondere Eigenschaften. Zweitens mal ist die Reproduktion eine wichtige Grundlage des Lebens. Aber es ist nie die ganz korrekte Reproduktion, sondern es können immer etwas Fehler gemacht werden oder Veränderungen eintreten. Und daraus speist sich die Evolution. Dadurch kann etwas Neues entstehen, ja.
In der Phase, in der wir noch keine Zellen haben, aber die Zellen sozusagen dabei sind zu entstehen, da gibt es ja einen Übergang zwischen Vorläufersystem, die sich selber reproduzieren können, aber eben noch keine Zellen sind. Wie hat man sich diesen Übergang zu denken?
Oh, das ist ein, die, das sind so die präbiotischen Phasen, ja. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Aber heutzutage, alles, was belebt ist, ist erst belebt, nachdem es Zellen gebildet hat. Deshalb haben die Biologen immer die Zelle als die Grundeinheit ihrer Wissenschaft angesehen. Wir machen uns natürlich heute Gedanken darüber. Eine Zelle ist ein irrsinnig kompliziertes, komplexes System. Das heißt, auch die kleinsten Lebewesen, Einzeller, etwa Bakterien, die bestehen aus, deren Code besteht aus Millionen und Milliarden von Buchstaben, ja. Also so ein Kolibakterium hat so viel Information wie der Zauberwerk von Thomas Mann, ne? Das Buch. Ja. Das, und genau darüber machen wir uns Gedanken, wie das im Einzelnen gegangen ist. Und die beiden Substanzen, die da eine große Rolle spielen, sind die Nukleinsäuren und die Proteine. Ne?
Das heißt, ich habe vor der Bildung der Zelle selbstverständlich Systeme, von denen ich sagen muss, das sind keine lebendigen Systeme.
Die Vorläufersysteme müssen auch irgendwelche Energiegrundlagen haben. Sie brauchen zu allem, was irgendwelche Umsetzungen hat, brauchen sie auch die Energie dazu. Die müssen also in Systemen leben, in denen die Energie noch vorhanden ist, vielleicht von der Entstehung her. Oder ein ganz typisches Beispiel ist das, was man jetzt über das Auge herausgefunden hat. Früher haben wir immer gelernt, das Auge sei ein Teil des Gehirns. Also das Gehirn war zuerst da und dann
das Auge.
Nicht wahr, es ist umgekehrt. Zuerst war eine lichtempfindliche Schicht da, die Energie des Lichtes aufgenommen hat. Und die hat sich immer weiter ausgebreitet. Sie hat ein großes Netzwerk von allen möglichen Zuständen angenommen. Und dann war die Notwendigkeit da, dieses Netzwerk zu verschalten. Daraus ist das Gehirn geworden. Ne?
Wobei wir damit ja direkt an dieser Übergangsstelle sind zwischen Differenzierungsmöglichkeiten und Komplexität. Also Sie haben ja gerade gesagt, da ist mehr Energie.
Sicher. Also Differenzierung ist natürlich ein wesentliches Problem bei den späteren Lebewesen, ja. Und die große Explosion im Sinne der Entstehung neuer Lebewesen, ja, die war im Kambrium, ja. Die sind ist also relativ erst in
spät
jüngster Zeit gewesen, also 500 Millionen Jahre. Unsere Erde ist 4,7 Milliarden Jahre alt und wir haben hier in Göttingen die erste genaue Bestimmung des genetischen Codes gemacht. Der ist 4 Milliarden Jahre alt, also die Erde, als sie bestand, als sie erstmal da war und sich abgekühlt hatte, sodass eine Chemie möglich wurde, die hat das Leben sehr schnell entwickelt. Der vollständige Code war vor 4 Milliarden Jahren entstanden. Und vor etwa 3 Milliarden Jahren gab es die eindeutig heute noch nachweisbaren ersten zellulären Lebewesen, die da waren. Thomas Mann hat in seinem Buch Zauberberg das beschrieben. Und es ist erstaunlich, was er da alles sich schon zusammengelesen hatte.
Wenn also sozusagen die Grundmechanismen da waren, was hat den qualitativen Sprung ausgemacht? Also ich komme immer wieder an diesen Punkt zurück, den wir dann Leben nennen. Also vorher haben wir eben gesagt, haben es mit unbelebter Materie zu tun. Es gibt ja irgendeinen Punkt, ab dem sprechen wir von lebender Materie.
Ich meine eben, vom Leben können wir erst sprechen, wenn da eine Kette sich aufbauen kann, die immer weitergeht.
Ja.
Das heißt also, es muss die Reproduktion da sein. Das können wir uns heute nur noch vorstellen über ein Rückkopplungssystem, ja, wie wir das auch haben. Das heißt, es musste auch etwas entstanden sein, damit diese Funktionen ausgeführt werden. Und ja, das bedeutet immer, dass da ein nichtlinearer Prozess gewesen ist, wieder ein Rückkopplungsprozess. Und dass aus dem heraus dann durch Mutation immer neue Veränderungen gewesen sind. Aber das System war adaptierbar geworden. Ja? Das war adaptionsfähig. Das heißt also, von da an hat es eine ununterbrochene Kette gegeben. Das Leben, was wir heute hier haben, ist 4 Milliarden Jahre alt. Der Code ist vor 4 Milliarden Jahren entstanden. Wenn es mal zwischendurch ausgestorben wäre und wieder neu hätte werden müssen, dann wäre das nicht gegangen. Ne?
Sind die, ich meine, das ist jetzt ein Exkurs nur, aber sind die Aminosäuren Ihrer Meinung nach wirklich hier entstanden? Oder haben die Theorien recht, die sagen, nee, das ist Material, hat man ja auch in Meteoriten zum Beispiel nachgewiesen, dass es da, ich glaube, um die 20 verschiedenen Aminosäuren gibt. Oder ist das Material, was wirklich von außen gekommen ist auf die Erde?
Nein, ich glaube,
das ist hier.
Außen gab es an nur wenigen Stellen so günstige Bedingungen für die Entstehung. Und das macht ja unser Ergebnis von der Bestimmung des Alters des genetischen Codes so wichtig. Der genetische Code, als der voll bestand, war das System mit den allen möglichen Proteinen verfügbar. Die Nukleinsäuren müssen dem etwas vorangegangen sein. Trotzdem können schon innerhalb der chemischen Umwelt solche Substanzen, also proteinähnliche Substanzen, entstanden sein. Und ja, es ist so, die Erde ist nicht älter als 4,7 Milliarden Jahre. So einige 100 Millionen Jahre hat sie gebraucht, bis sie sich abgekühlt hatte und bis eine wirkliche Chemie entsteht. Bei den ursprünglichen Temperaturen wären ja alle chemischen Verbindungen sofort, wenn Sauerstoff da wäre, verbrannt. Aber da wäre kein Leben mehr möglich gewesen. Wenn Sie eine Lötflamme haben, da können Sie es nicht an. Da sind noch ein paar Gase, die da existieren.
Aber das ist ja relativ schnell dann.
Ja, aber wir können sagen, vor etwa 4,2 Milliarden Jahren, da war die Erde so weit abgekühlt, dass hier eine Chemie in Gang kam. Und wenn wir jetzt finden, dass der genetische Code in seiner ganzen Zusammensetzung vor 4 Milliarden Jahren schon bestanden hatte, dann brauchen wir nicht ins Universum hinauszugehen, dann hat die Zeit ausgereicht, aber sie war ziemlich zu Anfang schon da, ja, dann.
Ich springe jetzt sozusagen in der zeitlichen Abfolge, was die Entstehung von Leben im engeren Sinn, also vielzellige Organismen angeht, gibt es ja diese beiden Theorien, wonach Leben zum einen an den heißen Schloten entstanden ist, also in der Tiefsee, unter sehr warmen Bedingungen, und auf der anderen Seite im Eis unter völlig anderen Bedingungen. Haben Sie da eine Präferenz?
Beides ist möglich.
Okay, also es schließt sich nicht gegenseitig aus.
In unserem Labor gab es einen Mitarbeiter, der das untersucht hat, wie es im Eis entstehen kann. Der hatte Zusammenarbeit mit jemandem, der Expeditionen zum Nordpol hinmachte. Da war ganz klar, dass das möglich ist, dass da schon belebte Zustände sind, und die hat er hier untersucht. Und hinsichtlich der ganz ursprünglichen Reaktion von Nukleinsäuren war die Suppe nicht heiß, sondern kalt. Ne? Aber das schließt nicht aus, dass an so warmen Quellen wieder ganz besondere schwefelreiche oder andere Verbindungen entstehen, die es auch gibt. Also hier gibt es nicht das Entweder-Oder. Mhm. Ja?
Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen von den Anfängen entfernt. Also Stephen Hawking hat unlängst ein neues Buch geschrieben, wo er auch die Frage stellt, also wie fing das alles an, wo kommen wir eigentlich her, können wir die Welt, in der wir leben, verstehen? Und seine Antwort darauf ist, dass er sagt, naja, vielleicht mit etwas Glück, aber eines ist völlig klar, sowas wie Philosophie ist tot. Damit können wir gar nichts anfangen.
Ja, also erstmal, das Buch habe ich, das habe ich zu Weihnachten jetzt geschenkt gekriegt, ja. Und Physiker sind ein bisschen kritisch zu den Philosophen.
Ja. Ja, sehr.
Das heißt also, sobald die Philosophen ihnen reinreden wollen, ja, das geht auch meistens nicht. Dazu müssen die mehr kennen. Früher gehörte zur Philosophie die Physik und die Mathematik dazu. Ja. Leider ist das heute nicht mehr so der Fall.
Können Sie mit Philosophie was anfangen? Also sehen Sie eine Notwendigkeit, über solche Dinge auch philosophisch nachzudenken?
Ja, ich denke schon, ja. Man möchte doch einen Zusammenhang zwischen allen Dingen herstellen. Das geht nur, wenn Sie sich nicht auf ein enges Gebiet nur konzentrieren.
Ja, die Physiker würden natürlich sagen, den Zusammenhang, den stellen wir hier her und den kann man mathematisch letztlich formulieren.
Ja, gut. Eine Theorie des Lebens habe ich noch nicht bisher gehört. Ich selber bin zwar Physiker, ja. Ich habe hier in Göttingen 1945 angefangen zu studieren. Ich habe meine theoretische Physik bei Heisenberg gemacht, doch, ja. Das ist alles da, aber die Physiker beschäftigen sich mit anderen Problemen. Mhm. Und das, was da so an Vorstellungen herauskommt, ist nicht immer, da sind die Biologen nicht immer mit ganz einverstanden. Ja.
Wenn wir jetzt in diesem Raum für einen Moment nochmal in diesem Raum der Geisteswissenschaften sind oder wie soll man sagen, im Raum der Ideen sind, glauben Sie, dass man die Evolution von Ideen, und ich glaube, man kann durchaus auch von Evolution von Ideen sprechen,
sicher,
dass die sich nach denselben Strukturen oder denselben Mustern vollzieht wie die Evolution, die Sie untersuchen?
Ja, irgendwo muss es Unterschiede geben, ne?
Ja.
Sonst wären sie damit gleich. Aber an und für sich haben Sie recht, dass ein Gesamtprinzip ist da. Wenn wir denken, dann reproduzieren wir ja auch. Mhm. Wir reproduzieren das, was wir schon wissen, und ändern es ein bisschen ab.
Es gibt ja noch einen Begriff, der bei Ihnen da eine Rolle spielt, Complex Familiarity, also komplexe...
Ja, das ist der Titel des Buches, lautet From Strange Simplicity to Complex Familiarity. Dann würde man erst fragen, naja, es kann von simple zu complex gehen. Mhm. Aber das ist nicht der Wider. Ich gehe from strange simplicity und jetzt kommt complex, ist jetzt das Adverb familiarity. Das heißt also, es geht mit einer Einfachheit los, die aber keiner versteht, weil man das alles schon wissen muss, die ganze Mathematik, und endet in einer Komplexität, die unbeschreiblich ist. Und Familiarität, ja, also das ist...
Die uns irgendwie bekannt ist.
Jeder.
Gehen damit um.
Ja, also ich meine, wir haben uns daran gewöhnt, dass unsere Nachkommen geboren werden und das scheint alles was Natürliches zu sein und so weiter. Aber was für ein komplexer Organismus da entsteht aus einer einzigen Eizelle, die befruchtet worden ist, das kann man einem Nicht-Mathematiker gar nicht klar machen, dass das Genom des Menschen, das dort die entscheidende Rolle spielt, das eben kopiert wird und wieder zu einem vielzelligen Organismus führt, das besteht aus Milliarden Buchstaben. Milliarden von Buchstaben. Also ein unglaublich komplexes Thema. Ich habe mich mal lange mit Karl Friedrich von Weizsäcker damals unterhalten, den ich ja auch von Göttingen her noch gut kannte und den Paul im Ritt dann auch sehr oft traf. Er sagte, ja, die interessierte sich natürlich auch für unsere Informationstheorie.
Ja, das ist ja sein
und
Thema.
Sagte, er hätte mal also eine Definition der Information gegeben, und die besteht aus zwei Sätzen. Der eine Satz ist, Information ist nur das, was Information erzeugt. Und Information ist nur das, was verstanden wird. Und da habe ich gesagt, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit Ihrer Definition. Erstens mal glaube ich, dass die beiden Sätze dasselbe aussagen. Das, was wir nicht verstehen, das ist eben wieder eine Information, die da sich anschließt. Aber das ist nicht das Wichtige.
Es sind unterschiedliche Systeme.
Es ist, nein, ich sage, in der Biologie verstehen wir heute sehr gut, was genetische Information ist. Sie ist in einem Molekül, wir wissen, wie sie repliziert wird, wie sie kopiert wird in einem chemischen Prozess. Wir können das im Labor nachbauen, wir können also einfache solche Systeme experimentell erzeugen. Aber wir wissen noch nicht, was Verstehen ist. Und ich sage, ich werde doch nicht den Begriff Information, der einfacher ist als Verstehen, doch nicht durch etwas Komplizierteres definieren wollen. Und da sagte er mir, ach, gehen Sie doch, jedes Kind weiß doch, ob es versteht oder nicht versteht. Ich habe gesagt, ja, das ist genau die komplexe komplexe Verarbeitung, die wir haben und die wir als natürlich ansehen. Also,
aber das klingt danach, als ob Sie da einen roten Faden oder wirklich die Verbindung gefunden haben.
Ja, natürlich. Wir haben eine Theorie, die sagt, es geht immer weiter. Ja? Und zwar hört es nicht mit dem Menschen auf. Es geht in die menschliche Gesellschaft, es geht in die Kultur des Menschen ein. Alles, was wir heute aufbauen, ist ja nicht die ursprüngliche Welt, ja? sondern sieht ganz anders aus jetzt.
Also wenn das eine mathematische Struktur hat, ist die so, wie soll ich sagen, kann man da so mit arbeiten mit dieser Struktur, dass man wirklich zum Beispiel gesellschaftliche Prozesse adäquat beschreiben kann?
Ja, das hängt davon ab, was Sie als adäquat ansehen. Ja, ich kann einiges beschreiben, aber nicht alles.
Alles.
Ja. Und das geht immer weiter. Und ich sage immer, Gott sei Dank geht es weiter, denn unsere Kinder und Kindeskinder wollen ja auch noch was zu tun haben. Ja.
Das wäre meine letzte Frage an Sie, wo Sie glauben, dass unsere großen Lücken sind, also wo das ist, was wir heute nicht wissen, was noch offen ist.
Also es sind noch große Lücken da in der Entstehung des Universums. Was ist bei dem Urknall entstanden? Ja, wir wissen einiges. Und wir wissen schon, dass es dass man es gar nicht mehr in normalen Begriffen beschreiben kann. Aber es ist noch einiges darin offen, ja. Und ob das alles so richtig ist, das wissen wir auch noch nicht, ja. Dass etwas schlimm in der Physik ist, dass wir kaum Experimente damit machen können, weil die Energien, die dann benötigt werden, nicht zur Verfügung stehen und wir sind eben weit
danach,
ja. Jetzt hat man ja den großen
CERN.
Bei CERN
Teilchenbeschleuniger
mit großem Durchmesser, ja. Ich sage, ja Gott, der Erdumfang ist schließlich 40.000 Kilometer, aber da ist es auch aus. Und man brauchte viel mehr an Energie, um Also man missbrauchte Maschinen, die unsere Größenordnung übersteigen. Aber man kann nicht ausschließen, dass jemand eine gute Idee hat, ne? Mhm. Und die Maschine nicht braucht, sondern das auf andere Weise darstellen kann. Das ist in der Biologie auch so. Wir können noch kein Lebewesen künstlich herstellen. Oh. Mhm. Aber wir können Experimente machen, in denen wir die Lebensprozesse nachvollziehen und sagen können, so muss es sein, ja, und nicht so.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci.
Dankeschön.